Und wieder einmal können wir hier einen Spiegel-Bestseller vorstellen. Unsere Welt neu denken von Maya Göpel. Aus der Einladung. Unsere heutige Welt unterscheidet sich fundamental von der Welt vor 250 Jahren, als die industrielle Revolution begann. Und doch suchen wir heute vorwiegend mit der damaligen Sichtweise auf die Welt nach Lösungen. Wir haben vergessen, unsere Denkmuster auf ihre Tauglichkeit für die Gegenwart zu prüfen. Sie zu hinterfragen, macht den Blick auf die Hebel frei, mit denen wir aus der Krise in die Zukunftsgestaltung im 21. Jahrhundert kommen. Wenn wir also verstehen wollen, wie es passieren konnte, dass die Menschheit den Planeten, den einzigen, den sie zur Verfügung hat, in der Lebensspanne zweier Generationen an den Rand des Kollapses gebracht hat, müssen wir uns diese Ideen, Strukturen und Regeln wieder bewusst machen. Was bewusst machen bedeutet, zu erkennen, was man tut und zu fragen, warum man es tut. In der Wissenschaft nennen wir das eine reflexive Vorgehensweise. Darin liegt eine Chance, nämlich die, zu lernen. Denn wer nicht hinterfragt, was und warum er oder sie etwas tut, kann sie auch nicht entscheiden, anders zu handeln. Wenn wir für Alternativen nicht offen sind, gleicht unsere Antwort auf neue Probleme oft nur einer Kopie des bereits Bekannten. Grundlegend zu hinterfragen und mit abweichenden Antworten zu experimentieren, heißt, Freiheit und Gestaltungskraft zurückzugewinnen. Zum Menschen und seinem Verhalten hier ein Auszug. Das Menschenbild, das hinter den meisten ökonomischen Theorien steckt, ist das eines Egoisten, der in jeder Situation darauf bedacht ist, kühl den eigenen Vorteil zu kalkulieren. Über die Vorlesungen der Volkswirtschaftslehre erfuhr die Autorin mehr über die Theorien, mit denen Ökonominnen und Ökonomen die Welt sehen. Zitat: Echte Menschen kamen in diesen ökonomischen Theorien genauso wenig vor wie echte Natur. Im Grunde dreht sich alles nur darum, dass Firmen immer mehr Gewinn anstreben und Haushalte immer mehr kaufen wollen, also die Volkswirtschaften von Staaten immer mehr wachsen. Geld war in dieser Sichtweise der einzige Wert. Göbel schreibt, bald 50 Jahre später muss man feststellen, dass diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Hier die Einleitung zum Kapitel Wachstum und Entwicklung. Es beginnt in einem Zitat des Ökonomen Josef Stiglitz. Die Welt ist mit drei existenziellen Krisen konfrontiert. Die Klimakrise, die Ungleichheitskrise und eine Krise der Demokratie. Und dennoch geben uns die etablierten Wege, wie wir ökonomischen Fortschritt messen, nicht den leisesten Hinweis darauf, dass wir ein Problem haben könnten. Carsten Schwanke ist einer der Meteorologen, die kurz vor der Tagesschau das Wetter im Ersten präsentieren. Zu der Sendung gehört es auch, den Zuschauerinnen interessante Wetterphänomene vorzustellen. Carsten Schwanke kann in 3-4 Minuten erklären, warum der Regenbogen gebogen ist oder Wolken nicht vom Himmel fallen. Und selbst wenn man sich diese Fragen bisher nie gestellt hat, ist man plötzlich gespannt auf die Antwort. Seit einiger Zeit beschäftigt sich Carsten Schwanke in dieser Sendezeit auch mit dem Klimawandel. Er erklärt, warum das Eis in der Antarktis schmilzt, obwohl es dort nie wärmer als 0 Grad ist, oder wie die Dürre in Deutschland mit den Waldbränden in Kalifornien und den Überschwemmungen in Italien zusammenhängt. An einer Stelle, an der es normalerweise um etwas so Harmloses wie Wetter geht, taucht auf einmal der Weltuntergang auf. Das ist fast so irreführend wie zwei Männer, die in der morgendlichen Raschauer plötzlich auf das Dach einer U-Bahn klettern. Im November 2018 erklärte Carsten Schwanke im Wetter vor acht den Zusammenhang zwischen dem langen, trockenen Sommer und dem Klimawandel. Als Nachhaltigkeitswissenschaftlerin empfiehlt die Autorin, eine eigene Sendung aus seinem Wissen vor den Tagesthemen zu machen. Damit würden die Klimakosten unseres Wirtschaftssystems innerhalb von wenigen Minuten und zur besten Sendezeit direkt und bildhaft sichtbar. Beim Thema Gerechtigkeit referiert die Autorin vorwiegend über die Umwelt- und Klimakatastrophe. Zitat: Wir hören immer wieder, dass die ökologischen Ziele den sozialen Zielen leider entgegenstehen. Wie oft saß ich schon in Paneldiskussionen, bei denen mit dem Aufrufen von diesen tief sitzenden Zielkonflikten fast so etwas wie Erleichterung einzutreten schien, da man nun erst einmal weiter darüber sinnieren konnte, wie schwierig alles ist. Klar, dass man dann nicht sofort handeln kann. Auf den Panels sind ja auch selten die wirklich armen Länder und Menschen vertreten, die in einem ökologischen Desaster die größte soziale und humanitäre Krise sehen würden. Und so kann sich mit Verweis auf die finanziell Schwächeren in den Ländern des Überkonsums weiteres Nichthandeln als soziale Rücksichtnahme darstellen. Fast hatte ich den Eindruck, dass Politiker und Politikerinnen, Konzernlenkerinnen, aber auch Gewerkschafterinnen Anfang 2019 unglaublich dankbar für die Demonstrationen der Gelbwesten in Frankreich waren, wo sich Proteste an einer höheren Treibstoffsteuer entzündet hatten, eine Maßnahme der dortigen Energiewende. Wirkliche Klimapolitik, so die Schlussfolgerung, wolle die Bevölkerung eben nicht. Wo aber war die Frage, welche Klimapolitik die Bevölkerung möchte und wie sie so oft mit zukunftsorientierter Sozial- und Forschungspolitik kombiniert werden kann, dass der angebliche Zielkonflikt zwischen ökologischem und sozialem zur Zielverheiratung wird? Wo war die Einsicht, dass soziale Gerechtigkeit auch von einer anderen Seite angepasst werden kann, nämlich von oben? Wie will man Menschen für die enormen Veränderungen gewinnen, die eine nachhaltige Wirtschaftsweise bedeutet, wenn man nicht gewährleisten kann, dass diese Veränderungen alle betreffen? Wenn die französische Regierung die Vermögensteuer senkt, wird dieses Gefühl zumindest sehr strapaziert. Anders gesagt, wie will man die ökologische Frage lösen, wenn man sie nicht auch als soziale Frage versteht? Goebel zeigt auf, wie Reichtum wirklich verteilt ist. Das kennen wir. Zitat: Was wäre also, wenn wir gar nicht erst immer weiter wachsen, um die Ungleichheit zu reduzieren, sondern gleich damit anfangen, die Verteilung von Gütern, Ressourcen und Chancen so zu lenken, dass sie annähernd den empfundenen Idealen entspricht? Im ersten Schritt könnten wir zum Beispiel einmalig 10% des weltweiten Bruttoinlandprodukts für den Aufbau von Gesundheitssystemen, Bildungseinrichtungen, resilienter Landwirtschaft und erneuerbarer Energieversorgung für Menschen ohne viel Kaufkraft einsetzen. Das wären 8,2 Billionen Dollar. Viel zu viel? Wo das herkommen soll? Das ist so die Schätzung des Ökonomen Gabriel Zucman, die Summe Geld, die von den vermögenden Menschen dieser Welt aktuell in Steueroasen versteckt wird. Steuern werden doch in der Regel erlassen, damit das Geld in Investitionen für das Gemeinwohl fließt. Mal angenommen, auf diese Summe würde einmalig ein in vielen Ländern normaler Steuersatz von etwa 30% angesetzt, dann würden 2,7 Billionen Dollar in der globalen öffentlichen Hand landen. Mit diesem Budget im Haushalt könnte die internationale Staatengemeinschaft sehr viel Investitionen in die Daseinsvorsorge leisten, was Zucman auch schon in seinem Buch »The Hidden Wealth of Nations« klargemacht hatte. Wie bringt man diese Unwuchten also wieder in Einklang? Oder als ersten Schritt, wieso sprechen wir nicht ehrlich von diesen Unwuchten, wenn es um die Lösungssuche geht? Schauen wir noch einmal auf Menschen wie Bill Gates. An ihrem Beispiel lassen sich viele der Schwierigkeiten beschreiben, die entstehen, wenn man versucht, die Symptome eines fehlgesteuerten Systems zu korrigieren, statt sich das System selbst anzusehen. Bill Gates hat sein Vermögen nicht geerbt. Es ist das Ergebnis seines unternehmerischen Einfallreichtums. Fast jeder Mensch auf dieser Welt kennt oder arbeitet mit Produkten von Microsoft. Mit seiner privaten Stiftung, die gemessen an den Einlagen von mehr als 30 Milliarden Dollar größte Privatstiftung der Welt, lassen er und seine Frau Melinda seit Jahren Impfstoffe gegen Krankheiten wie AIDS, Tuberkulose und Malaria entwickeln und kümmern sich um eine bessere landwirtschaftliche Versorgung in Afrika. Sie geben so mehr Geld für Gesundheits-, Bildungs- und Ernährungsprojekte aus als viele demokratisch gewählte Regierungen. Ist das Kohlendioxid, das Bill Gates jedes Jahr mit seinem Privatflugzeug ausstößt, da nicht gut investiert? Ist es nicht prima, dass es sich Themen annimmt, die die Regierungen dieser Welt nicht ausreichend lösen? Natürlich ist es großartig, dass sich jemand dieser Themen annimmt, aber während eine Regierung von der Opposition, den Gerichten oder den Wählern kontrolliert wird, legt die Stiftung von Bill Gates selbst fest, für wen sie sich wie engagiert und mit wem sie sich zusammentut. Sie legt ihre eigenen Verfahrens- und Kooperationsweisen fest, da sie dabei laut der Organisation Global Justice Now Chemiekonzernen wie Monsanto oder globalen Getreidegroßhändlern wie Cargill den Weg in die Märkte in Afrika ebnen und teilweise auch Aktien an Firmen wie Monsanto oder McDonald's hielt oder hält, bleibt damit ihre Sache. Niemand sagt ihnen, dass sie weniger Schaden anrichten sollen. Großzügigkeit ist keine Gerechtigkeit. Als Losung für die globalen Nachhaltigkeitsziele nennt die Autorin niemanden zurücklassen und niemanden davonziehen lassen. Zitiert wird im letzten Kapitel die Autorin Maria Popova. Auch wenn einige meinen, dass unsere heutige Zeit von dem großartigen Traum, durch Geld zur Bedeutung zu gelangen, geprägt ist, so bleibt doch ein unerschütterliches und unangenehmes Gefühl, dass unsere Obsession, die kreativen Routinen zu optimieren und die Produktivität zu maximieren, uns vergessen lässt, wie wir in Verbindung bleiben mit dem erfreulichen Mysterium des Lebens. Das Buch »Unsere Welt neu denken« von Maya Göbel ist eher eine Gedankenanleitung als eine Handlungsanleitung. Eine empfehlenswerte Lektüre, erschienen bei Ullstein.